Ja, so nach dem ersten Schlafen hier und Abend und das Hineinsinken in die Nacht und morgens ist mir schon ganz anders da. Das ist mein Empfinden auch mit euch. Ja, hoffe, dass euch das unterstützt und ihr da so Schritt für Schritt reinkommt und mag euch einfach so sagen, gerade wie in diesem langen Retreat, das ist ja auch bewusst so lang im Vergleich zu vielen anderen Retreats, ist es ja immer noch kurz, aber in diesem langen Retreat von unserem Programm von einer Woche kannst du dir einfach auch Zeit lassen und ist weniger Druck, als wenn es ein Wochenende oder so ist. Hab Geduld mit dir und lass die Dinge in Ruhe wachsen und sich formen, so wie das schöne Gedicht von Rilke, das gestern Abend Sascha gelesen hat. So Geduld haben mit den eigenen Fragen. Ja, ich würde gern zwei so wesentliche Themen anschauen. Vorweg aber nochmal anknüpfen an unser Thema Loslassen mit einem powervollen Wort von Frank Ostaseski. Der ist von Hause aus Krankenpfleger, dann in die Hospizarbeit gegangen, ist einer der großen Gründer auch der Hospizarbeit in den USA und ist buddhistischer Lehrer, also Meisterklasse ist das, was der macht. Und er arbeitet mit Menschen und macht auch leitet Fortbildungen weltweit zur Hospizarbeit, Begleitung von Leben, Sterben, Tod, Übergang aus. Er legt gar nicht so viel Wert auf Buddhismus, auch wenn er daraus schöpft, im Sinne von Ismus, sondern auf einem erwachenden und mit offenem Herzen Hintergrund, das zu begleiten und das auch Teil unseres Lebens zu sehen. Und von ihm gibt es ein tolles Wort über Loslassen. Hingabe in das Leben, das ist nicht Loslassen. Loslassen ist immer noch ein Ich-Projekt. Hingabe aber ist eine Initiation. Es ist, dass wir das Unwichtige verbrennen für das Wesentliche. Das wäre für mich die Tiefung von Loslassen oder von, weil wir das ja heute auch als Tagesthema haben, Loslassen von alten Bildern, von uns selbst, Selbstbildern, Selbstkonzepten, die wir haben. Jemand von euch hat gestern das Bild, das ich schon mal bringe, mit der Kuchenform und dem Kuchen gebracht. Du hast es, glaube ich, gebracht. Und die Form loslassen, manchmal brauchen wir die Form, in der das Authentische wächst. Ja, manchmal brauchen wir das Unauthentische, damit da drin das Authentische wachsen kann. Weil das Authentische noch nicht kraftvoll genug ist oder noch sehr persönlich ist und das Authentische ja immer auch das Wagnis unserer Freiheit enthält. Weil wenn du authentisch bist, die Wucht des Authentischseins ist ja, dass niemand anders im Universum so ist wie du. Und deshalb ist es so verletzlich, weil wir das Gefühl haben, es gibt uns keiner quasi das Abgeprüftsein, du bist in Ordnung, weil keiner uns wirklich kennt, außer du selbst. Von daher ist Authentischsein eine enorme Leistung unserer eigenen Hinwendung zu uns selbst, unseres Vertrauens. Und letztlich auch des Vertrauens in das Größere, das uns durchweht und ruft und weckt und immer wieder aufweckt, authentisch zu sein. Der Ruf aus dem Unendlichen, aus dem Göttlichen, aus dem Seinsgrund, wie auch immer. Das geht nur so. Du kannst nicht im luftleeren Raum authentisch sein. Und in diesem Kontext hat Loslassen seinen tiefen Sinn, aber ist eben nur Teil des Weges. Loslassen heute so, meine Spur ist von alten Selbstbildern oder Idealen oder Mustern oder auch Dingen, wo wir uns verstricken, wo wir uns verhängen, kriegen das oft gar nicht mit. Das ist ganz subtil. Wie so kleine Kobolde, die uns an der Ecke, wo wir sie nicht erwarten, am Finger ziehen. Und deshalb brauchen wir eine Einsicht, sagt die Tage nochmal was dazu von den Dimensionen unseres Menschseins. Die haben alle ihr Recht, auch das Unauthentische, auch die Kuchenform hat ihr Recht. Das Bild, einige kennen es vielleicht von mir, ist dies, dass wir, wenn wir einen Kuchen machen und den Teig einfach in den Backofen schütten, dann gibt es eine große Sauerei. Und wenn wir den Kuchenteig in eine Form, eine Springform ist das Bild hierbei, füllen, dann hält die Form. Die Form ist nicht der Kuchen, die kannst du nicht essen, die kannst du nicht servieren, aber die Form ist wichtig, dieses Unauthentische, was nicht der Kuchen ist, ist wichtig, damit der Kuchen für die Backzeit da drin gehalten ist und dann machst du die Form ab und dann ist der Kuchen für sich da. Aber das ist dieser ganz bildhaft aus dem Kochleidenschaft geborenen Prozess. Für uns selber im Authentisch, das Authentische braucht oft den Schutzraum des Unauthentischen. Oder wie ein Lehrer von uns mal gesagt hat, in der therapeutischen Ausbildung, Silvester Walch, wo es darum ging, ja, viele Menschen begegnen uns mit Masken und oft so auch in der Einzelarbeit oder in Gruppen. Und was sind so viele Masken, hat der Silvester gesagt, ja, wenn dir ein Mensch seine Maske zeigt, ist das das Echteste, das er dir gerade zeigen kann. Mehr geht nicht. Und arbeite mit der Maske und liebe diese Maske und liebe diesen Menschen durch die Maske hindurch. Und das ist ein Ausdruck seiner Authentizität. Es ist unser Konzept, dass wir das negativ bewerten. Es ist ein Teil, es ist eben diese Form, es ist ein Teil unseres Prozesses, zeitweise uns auch zu schützen. Und das ist völlig in Ordnung. Und das ist eigentlich das, was das Ego macht. Das Ego macht noch ein paar andere Dinge, aber das macht es eben auch. Und das ist auch ein Teil unseres Bewusstseins. Ja, und dann kann das Loslassen sich vertiefen in dem Sinne von dem, was da Frank Ostrzeski sagt, hin zu einer Hingabe, wo wir erkennen, das Unwichtige aufzugeben. Er bringt dieses powervolle Wort von Verbrennen, das Unwichtige in unserem Leben, das uns ablenkt von uns selbst, das uns keine Erfüllung gibt, das uns unwesentlich macht, das uns suchtvoll macht, das uns aggressiv macht, was auch immer, oder will, das aufzugeben, zu verbrennen, zu verwandeln für das Wesentliche. Wir brauchen immer einen Wert, auch im Loslassprozess, wofür wir das tun. Wenn wir etwas loslassen, was uns kostbar mal war, dann können wir das nur auf etwas hin, und sei es unsere tiefere Reifung. Das ist ein initiatischer Prozess. Das Typische von Initiationen, nachdem ja auch hier unsere Retreats gestrickt sind, ist das Alte, das mal kostbar war. Das heißt nicht, dass es falsch war. Das Alte, das mal kostbar war, aber dessen Zeit zu Ende ist, das loszulassen, hinzugeben, verbrennen zu lassen, verwandeln zu lassen, durch einen Urgrund hindurch, in dem Nichtwissen ist, in was Neues, das dann geboren hat. Das ist der initiatische Prozess. Das wollte ich noch so zur Hingabe und zum Loslassen sagen, weil uns das immer wieder auch beschäftigen wird. Und es ist schön, dass einige von euch das gestern auch schon in der ersten Runde genannt haben. Einen zweiten Punkt, den ich gern benennen mag, ist etwas aus der Tradition, ist aber etwas sehr Aktuelles, wie ich finde, das ist, was wir so brauchen oder was die Felder sind, in denen wir uns bewegen, wenn wir einen, ich nenne es mal, existenziellen menschlichen Reifungsweg gehen. Ich mag oft nicht so gern dieses spirituell, weil das ist so eine, klingt wie so eine Sonderwelt, so ein Sonderfeld, auch wenn wir zeitweise das Wort brauchen, um zu wissen, wovon wir reden. Aber existenziell, oder eigentlich geht es um Menschsein. Ja, Menschsein in seiner ganzen Fülle, das ist der Kern aller großen Religionen, das ist der Kern aller spirituellen Wege und ist auch der Kern jeder guten Psychotherapie und Psychologie. Also, was brauchen wir? Und die Tradition hat da ganz einfach lapidar drei Felder ausgelegt. Das ist das, was wir wissen oder einsehen. Das ist das, was wir üben und ganz bewusst tun. Und das ist das, was unsere Lebensführung ausmacht, unsere Biografie, unseren Lebensalltag. Und diese drei Felder sind sehr hilfreich. Das bringt auch nochmal eine schöne Verbindung zwischen dem, was wir hier tun und unserem sogenannten alltäglichen Leben. Dass das kein Gegensatz ist oder dass hier eine Sonderwelt ist, sondern dass unser alltägliches Leben und das Üben an sich selber, was ihr ja nicht nur in Retreats tut, aber eben hier auch, und neue Einsichten gewinnt, ist ein lebenslanger Prozess. Ich denke, ihr werdet das kennen, dass ihr genau zur richtigen Zeit das richtige Buch findet und lest das oder Audio oder Download heutzutage und hört das und denkt, wow, das ist wie gerade für mich geschrieben. Das ist Einsicht. Und wenn wir mal dahin gehen, zu diesem Feld der Einsicht, dem ja auch so ein Talkits gilt oder dann unser Austausch miteinander oder wenn ihr was aufschreibt oder eure eigenen Einsichten. Das ist keineswegs nur das, was wir jetzt erzählen, sondern vor allem eure Einsichten, die sind noch wichtiger, die kommen in dem Lauf der Tage und darüber hinaus natürlich. Einsicht ist sehr viel. Manchmal wird es ein bisschen abgewertet, so in der Erfahrungstherapie, Körpertherapie oder auch im esoterischen Bereich, das sehe ich jetzt nicht als Teil davon, aber wird das Denken abgewertet. Und das Denken ist gut, wir müssen nur wissen, wie wir damit umgehen. Das Denken ist ein wichtiges Werkzeug. Konstruktives Denken ist sehr, sehr hilfreich. Das ist die Sichtweise. Das ist, wie ich mich und die Welt sehe. Und das macht sehr viel aus. Wenn ich mich für ein Desaster halte, Menschsein für einen kosmischen Unfall und die Welt für eine Ausgeburt irgendeines Abgrunds ohne Intelligenz, dann wird es schwierig, ein sinnvolles Leben zu führen. Egal wie viel du meditierst. Wenn du hingegen die Einsicht hast, dass du ein einzigartiges, besonderes, manchmal vielleicht struppiges, aber auch liebesfähiges Wesen bist, das sich entwickeln kann, wenn du siehst, dass Menschsein mit all der Abgründigkeit und Heftigkeit, die wir an den Tag legen, etwas Wunderbares eigentlich ist, weil wir diese ganze Bandbreite von Erfahrungen haben in uns. Wenn du siehst, dass diese Welt in ihrer Tiefe eine leuchtende Schönheit hat, die Natur ausstrahlt, die Musik rüberbringt, die Kunst rüberbringt, die Augen eines Menschen rüberbringen, die ein neugeborenes Kind rüberbringt, ja und. Wenn du das siehst, dass die Welt in der Tiefe ein Wunder ist, dann wirst du ein ganz anderes Leben führen. Das ist Sichtweise, das ist Theorie. In diesem alten Sinn des schönen griechischen Wortes Theorie, Theorein, Theoria heißt darauf schauen. Heißt nicht sich irgendwas ausdenken. Heißt darauf schauen. Das ist eine Art von Kontemplation der Welt, der Wirklichkeit. Wie schaue ich auf die Welt? Wie schaue ich auf mich? Wie schaue ich auf das Leben? Aus spiritueller Sicht, jetzt sage ich das Wort mal, um es zu unterscheiden, aus spiritueller Sicht ist die große Masse sogenannter psychischer Störungen ein Problem der Sichtweise. Deshalb funktionieren auch Gespräche mit guten Menschen oder Mentoren, Therapeutinnen, Therapeuten, weil sich die Sichtweise transformiert, dann transformiert sich das Leben. Das ist das eigene Feld. Und da können wir ganz viel nutzen. Unsere heutige Zeit ist reich daran und wir haben auch über das Internet sagenhafte Möglichkeiten wie keine Generation zuvor, fast zu viele Möglichkeiten oft. Und müssen ein bisschen dosieren, aber wir haben Zugang zu den großen Traditionen. Das gab es vorher so auch nicht, also das ruhig auch zu nutzen. Und das zweite ist das Feld unserer Übung, ist das, was wir ganz bewusst und konkret tun für unsere eigene Entwicklung. Das ist, wir können das auch überschreiben, dieses zweite Feld, als eine Kultur der Freundschaft mit sich selbst. Das ist für mich auch eine Übersetzung von Disziplin, das Wort, das wir Deutschen manchmal lieben, aber die meisten von uns eigentlich eher hassen. Disziplin wäre für mich eine Kultur für das, was wir lieben. Man kriegt es, verliert seine Härte. Ich bin diszipliniert im Umgang mit mir, ich mache das Yoga, ich mache meine Meditation, ich schaue auf die Kinder, die meine Kinder sind, die mir anvertraut sind vom Leben, ich schaue auf Haus und Hof etc. Also ich entwickle ich lasse nicht alles verschlampen und verschlumpfen, ich entwickle eine Kultur für das, was mir kostbar ist, was ich liebe und kultiviere mein Leben. Ich lebe nicht einfach so irgendwie dahin und wundere mich, wo ich dann lande, sondern ich strukturiere das. Und da gehört eine Disziplin dazu, dieses alte Wort. Ja, also was ich konkret übe, was ich konkret tue, das wirkt. Es gibt interessante Forschungen, es gibt auch viel Humbug dazu, aber es gibt interessante Forschungen dazu, wie Meditation wirkt in unserem Nervensystem, in unserem Gehirn, in unserem Körper, wie andere Übungen wirken, wie Yoga wirkt, wie holotropes Atmen wirkt, wie natürlich auch anderes, spazieren gehen, Aufenthalt in der Natur wirkt, im Unterschied, als wenn wir uns ständig mit digitalen Medien zudröhnen, die ihre gute Seite haben, wie gesagt, aber eben auch ihren Schatten, wenn es zu viel wird. Also die Dinge wirken in uns. Also wir geben dem Spur, wir spuren uns selber mit dem, was wir tun. Ein altes Weisheitswort sagt, du wirst, was du übst. Wenn du dich darin übst, deine Nachbarn zu hassen, dann wird das Spuren hinterlassen in dir. Vielleicht nicht in den Nachbarn, aber in dir. Dann wird dich das bitter und gruselig machen. Und wenn du übst, in Liebe mit dir umzugehen und wach und klar und kraftvoll deinen Weg zu gehen und dir die Zeiten zu nehmen für die Arbeit an dir selbst, wie auch immer du die jetzt nennst, ob Retreat, Meditation, ganz anders, ist es mal wurscht, wenn du dir dafür Zeit nimmst, dann hinterlässt das Spuren. Also es gibt so etwas wie eine, was man manchmal nennt in der Biologie, Neuroplastizität, also wo wir unser Nervensystem, unser Gehirn, unser Menschsein, die Intelligenz unseres Körpers auch formen können. Also eine Plastizität drin, wir haben einen Effekt davon. Das ist die Praxis, das ist die Übung. Das ist das, was du ganz bewusst tust. Und dann gibt es dieses für die meisten von uns sicher zeitlich größte Feld, des Lebens, unseren Lebensalltag. Und da ist so der Blick drauf, nicht einfach das nur zu integrieren. Mir war das immer zu billig. Auch wenn Lehrer gesagt haben, ja, schön, und das Retreat und das Zen, das musst du jetzt integrieren in den Alltag. Und dachte ich, Zen in den Alltag oder den Alltag in Zen? Wer integriert wen? Wer hat die größere Sicht? Wer hat die größere Macht? Ich fand das andersherum immer interessanter. Wie geht das, wenn ich meinen Alltag in Zen integriere? Was passiert dann mit meinem Alltag? Und wenn man die Tradition ein bisschen tiefer erforscht, und zwar sowohl die christliche Kontemplation wie auch den Buddhismus oder die tantrische Tradition, dann fühle ich mich bestätigt. Das ist das, was die machen. Die sagen, dass wir durch unsere Sichtweise und durch unsere Übung, Meditation oder Retreat, dass wir einen neuen Zugang zu unserem Leben bekommen, weil Alltag, deshalb sage ich nochmal so genannt, eigentlich ist es unsere Biografie, was gemeint ist und das ist was sehr Wertvolles und trägt nicht diese Spur des mühsamen Alltags. Denn dass wir, die Traditionen sagen, dass wir aus der Erfahrung neu auf unser Leben schauen, das Leben ordnen. Wir richten unser Leben, unsere Biografie aus nach den Werten, die wir in tiefer Einsicht oder in der Meditation erkennen. Und wir versuchen, unser Leben so zu gestalten, dass die Reise und Reifung für uns selbst möglich ist. Wenn ich mein Leben zudröhne mit Arbeit und noch mehr Arbeit und noch mehr Arbeit, um ganz viel Geld zu machen, dann wird es schwierig, Raum, inneren Raum und auch Zeitraum zu haben für die Reise. Wenn du Entscheidungen triffst, die dich in ein Meer an Freiheit bringen, also Meer mit H gemeint, in ein größeres an Freiheit bringen, wo du auch Raum hast für dich, dann unterstützt das deinen eigenen Reifungsweg, dieses kostbare Wesen, das du bist. Und das kommt deinem Leben und anderen zugute. Also wir können sogar dahin kommen, dass wir sehen in bestimmten Spuren der Tradition, im fortgeschrittenen Stadium wird beschrieben, dass unsere spirituelle Praxis, unsere Meditation gar nicht dafür da ist, dass unser Alltag leichter wird oder besser. Sondern es ist umgekehrt. Unser Leben als Menschen ist dazu gedacht, vom Leben selbst oder von etwas Größerem, dass wir zu uns selbst hin erwachen. Wachsen und reifen. Also unser Leben ist selber, unsere Biografie ist selber ein Werkzeug und nicht der finale Zweck. Und das kehrt den Blick um. Und das geht etwas in die Richtung von dem Wort, das Willi Gesjäger oft zitiert hat und das ursprünglich von Théo de Chardin stammt, dem französischen Jesuiten und Paläontologen, Naturforscher, Evolutionsforscher, christlicher, kosmischer Mystiker war. Und das Wort geht so, das ist ziemlich radikal. Wir sind nicht menschliche Wesen, die eine spirituelle Erfahrung suchen. Wir sind zutiefst spirituelle Wesen, die die Erfahrung von Menschsein machen. Und ich finde auch interessant, dass es aus der christlichen Tradition und nicht aus dem Osten Also das geht ohne eine Sicht von vielen Leben, Reinkarnation. Dazu wäre mal anderswo was zu sagen, aber das aus unserer westlichen Tradition. Also wir haben in uns schon diese existenzielle Tiefung und machen unser Leben als eine Erfahrungsübung, wenn ihr so wollt. Wir spielen dieses Drama durch und werden darin reifer. Aber das ist nicht alles. Wer bist du wirklich? Und dazu passt dann auch ganz gut der letzte Themenkreis, den ich jetzt heute früh ansprechen mag. Und dazu habe ich vorhin auch ein Plakat gemacht und auch gebe ich euch gleich mal einen Ausdruck. Aber vielleicht erstmal nur hören. Es gibt einen Unterschied zwischen Veränderung und Verwandlung. Wenn ihr in die Worte reinlauscht, vielleicht merkt ihr es schon selber. Veränderung, das hat ein bisschen was Horizontales. Da ist was, das, was ist, es wird verändert, aber es bleibt eigentlich es selbst. Und in der Verwandlung geschieht eine Transformation auf eine andere Dimension hin. Und das ist auch der Unterschied zwischen Psychotherapie und Spiritualität. Da mag ich kurz was zu sagen. Psychotherapie, Psychologie, Supervision, Coaching, alles dies, ja, das arbeitet an der Veränderung. Das ist wichtig. Beides ist keine Wertung, aber es ist ein Unterschied. Das arbeitet in Raum und Zeit entlang unserer Werdedynamik, entlang des Zeitstrahls unseres Gestern, Heute und Morgen. Da geschieht eine Veränderung, weil wir spüren, heute, da tut etwas weh, da ist etwas Schwieriges aus der Vergangenheit nicht verarbeitet. Und mein innerer Wunsch ist, dass ich in Zukunft jemand bin, der frei davon ist, der nicht von diesem Schmerz innerlich geplagt ist, der nicht von dieser Hemmung blockiert wird. Und deshalb mache ich eine Therapie oder eine Supervision oder eine Atemarbeit oder irgendwas, um davon frei zu werden. Und dann erreiche ich vielleicht dieses Idealbild oder diesen Wunsch, meistens nicht ganz, aber doch in etwa und oft auch ganz anders und überraschend und geschenkhaft anders, als ich es mir gedacht habe. Also manchmal auch viel größer, als ich es erwartet habe, die Befreiung, ja. In den ganzen Bereich gehört Traumaarbeit, gute therapeutische Arbeit mit biografischen Themen, inneren Mustern etc. etc. Das ist ganz wichtig, ist super. Das ist Werden, das ist auf dem Werdestrang, das entspricht unserer Biografie, biografische Arbeit oder tiefenpsychologische Arbeit in tiefen Räumen unseres Unbewussten und entspricht der Veränderung. Wir verändern uns, dass wir freier werden, dass wir leichter werden, dass wir liebesfähiger werden etc. So, und dann, mach's mal ein bisschen bildlich und dann halte ich plötzlich inne. Merke ich, okay, das war alles gut, aber was gibt's denn noch? Und dann halte ich plötzlich inne auf diesem Zeitstrahl und bleib stehen und komme zur Ruhe und will nirgendwo mehr hin und reflektiere nicht mehr die Vergangenheit und erfahre das Jetzt, das große, das tiefere Jetzt und spüre in diesem Stillewerden meines Werdeanspruchs, in dem Stillewerden spüre ich das, was nicht vom Werden bestimmt ist, dass in mir etwas heraufklingt aus der Tiefe meines Wesens, das immer schon da war, das jetzt da ist und das immer da sein wird und das wie das Hintergrundorchester, der Hintergrundklang ist, hinter all meinen Erfahrungen, hinter all meinen Bemühungen, hinter all meinen Visionen. Und ich habe das nur nicht gehört, weil ich so an der Oberfläche beschäftigt war. Und plötzlich höre ich aus der Stille dieses Innehaltens den Klang des Seins, des Göttlichen, des Absoluten, unseres tiefen Wesens, unser ursprüngliches Gesicht. Und das ist die Tür zur Meditation. Das ist die Tür zur Spiritualität. Und alles, was ich vorher getan habe, in diesem Werdebereich, kommt mir zugute. Und auch die Offenheit, an mir zu arbeiten, kommt mir zugute. Nur, das reicht nicht. Und in diesem Innehalten öffnet sich mein Herz und ich erlausche mein wahres Wesen. Und dann kommt das Geschenk. Aus dem Wesen. kommt die Verwandlung. Aus der Berührung mit unserem tiefsten Wesen kommt eine Verwandlung, die größer ist, als wir uns erarbeiten können. Und das ist das Geheimnis von spiritueller Praxis und von spiritueller Reise. Und wir brauchen beides. Wir brauchen diese mutige und detaillierte und manchmal steinige Arbeit an uns selber, die wir als Lehren beschreiben können. Und wir brauchen das Innehalten und das Lauschen und das zur Stille kommen und zu erhören, wie das Wesen aus der Tiefe in uns heraufklingt und uns davon verwandeln zu lassen. Und an dem Punkt, wo wir an dieser Schwelle sind, ist eben das Loslassen, was ich gestern kurz angedeutet habe, auch nochmal von den eigenen Selbstansprüchen und Idealen, wo ich hin will, wie ich sein muss, etc., wichtig. Es ist auch nochmal eine Hingabe all dessen, all meiner Ziele von mir, so gut die sind, ja, eine Hingabe dessen, damit das Wesentliche aufleuchten kann aus der Tiefe und mich transformiert. Und aus meiner Sicht brauchen wir lebenslang beides. Wir können nicht sagen, okay, Werdearbeit abgehakt, fertig. Wenn man ein bisschen zwischen die Zeilen lugt, kann man sehen, wo das fehlt. Also ich sage das bewusst mal, auch aus diesem Kontext, in dem wir jetzt hier sind, wenn auch spirituell Lehrende, auch wenn sie als Meisterinnen und Meister beschrieben werden, das sind sie vielleicht in gewisser Weise, aber nicht mehr an sich selber arbeiten, also diese Werdearbeit nicht mehr machen, kommt die Versuchung, sich im Besitz des Seins zu fühlen und nicht mehr die eigenen Schatten mitzukriegen und die eigenen Schatten zu zelebrieren als etwas, das letztlich andere Menschen verletzt. Wir müssen sehr gut Acht geben. Das ist diese Falle. Die andere Falle ist, dass wir ewig und drei Tage bis zum jüngsten Ende aller Zeiten und darüber hinaus ständig noch an uns weiter therapieren. Das kann einen wahnsinnig machen. Jetzt habe ich schon so viel gemacht. Ich bin immer noch irgendwie ein bisschen gaga. Und da braucht es dieses Innehalten. Wir werden da nie an ein Ende kommen, weil unser Geist und Körper und Seele ist erfinderisch. Kaum hast du 4 Kobolde gefüttert, kommen 20 neue. Das heißt, wenn du das raus hast, wie es geht, mit dir zu handeln, mit dir zu arbeiten, für mich aus spiritueller Sicht ist der Schlüsselpunkt für diesen Shift immer der, hast du so viel Handwerkszeug, mit dir gut umzugehen, dass du dich öffnen kannst für diese größere Tiefe in dir selbst. Also wo hilft uns Therapie oder psychologische Arbeit, dass wir uns öffnen können für unsere Wesensreise. Das ist das Pendant. Das ist machbar. Wir können das alle, kennt das alle. Sonst wärt ihr nicht hier. Und dann braucht es diesen Shift, dass wir merken, okay, ich komme damit vielleicht nie ans Ende. Ich entdecke immer wieder neue Sachen, aber ich halte jetzt inne und gehe in die größere Tiefe und öffne mich da der tiefen Verwandlung, die mich dann auch nochmal in einen anderen Dienst nimmt für mein Leben, für mich und für diese Welt etc. Das ist ein Thema so, wo kommen wir in Dienst? Zunächst schauen wir mal im Retreat, wie kommen wir zu uns selbst? Gegen Ende des Retreats können wir dann auch nochmal wieder schauen, wie sind wir hilfreich für andere und für diese Welt, vielleicht in dieser schwierigen Weltzeit heute oder aktuellen Lebenssituation. Also erstmal diese Reise zu uns selbst zu unternehmen. Und es braucht diese beiden Aspekte und wir haben in unserem Retreat-Format haben wir ja bewusst beide Aspekte auch drin. Wir haben diesen eher therapeutischen, an dir arbeiten und Körperarbeit und das, und schau genau hin und spür und fühl und lass die Tränen fließen etc. Diesen Werde-Aspekt und dann haben wir diesen Seins-Aspekt, der stark in der Meditation ist, aber manchmal auch so einfach aufblitzt. Du sitzt draußen, trinkst deinen Kaffee und schaust diese unglaubliche Roteiche an, die da steht. Wie es mir heute Morgen ging, wow, das ist ein Bild des Seins. Ja, und kommst in Kontakt, und deshalb auch das Schweigen und die Stille, dass du Raum hast zu lauschen und den Klang aus der Tiefe zu erhören.